So, von einer Position in die andere. Liebe Gemeinde, guten Morgen. Es soll in dieser Predigt um das Dienen gehen. Und beim Nachdenken darüber, was eigentlich meine Gabe ist, bei dieser Idee des gabenorientierten Dienens, die ich einsetze, ist mir das Übersetzen eingefallen. Jetzt nicht im klassischen Sinne, von einer Sprache in die andere, da ist meine Frau viel besser als ich. Aber in dem Sinne, dass ich versuche, Ideen und Konzepte so umzuformulieren, dass es anderen hilft, sie leichter zu verstehen. Wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich an einem Energieunternehmen im Mittleren Osten, also in einem Umfeld, das einerseits sehr stark von Ingenieuren und Ökonomen geprägt ist. Und die verstehen nur Zahlen. Ich habe es mehr so mit den Wörtern. Also muss ich öfter versuchen, Ideen in Zahlen zu übersetzen. Und ich arbeite in einem Land, das andererseits stark von Religion geprägt ist. Und da kommt man viel öfter als bei uns in unserem säkularisierten Westen über Fragen von Religion und Weltanschauung ins Gespräch. Und ich habe Spaß dran, das Christentum als Weltanschauung plausibel zu machen, also die wesentlichen Ideen und Prinzipien so zu übersetzen, dass sie auch für Techniker und Ökonomen nicht mehr ganz so absurd aussehen und für Kollegen, die anderen Religionen anhängen, die größten Missverständnisse zu beseitigen, die sie über den christlichen Glauben möglicherweise haben. Es geht ja gerade der Ramadan zu Ende, also die islamische Fastenzeit, die zumindest da, wo ich arbeite, sehr streng beachtet wird. Uns armen, schwachen Nicht-Moslems gewährt man dann immer Asyl in umgewidmeten Konferenzräumen, die inoffiziell Sin Rooms genannt werden und in denen wir die Sünde des Essens und Trinkens bei Tageslicht begehen dürfen. Da entstehen dann einmal im Jahr, in ein paar Wochen, die interessantesten Diskussionen. Und wenn ich zu Hause davon erzähle, klingt das immer ein bisschen wie der Anfang eines Witzes. Sitzen ein frommer Hindu, ein nicht frommer Hindu, ein säkularisierter Katholik aus Italien, ein atheistischer Amerikaner und ein evangelikaler Christ aus Nigeria zusammen und reden über Gott und die Welt. Die Diskussionen in so einem Umfeld haben einen interessanten Effekt. Sie bringen mich dazu, ganz grundsätzlich über das Christentum als Weltanschauung nachzudenken. Denn wer mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kontexten redet und feststellt, wie wenig man dabei voraussetzen kann, der fängt irgendwann auch an, den eigenen Kontext und die eigene christliche Sozialisation in einem neuen Licht zu sehen. Für mich ist der Glaube an Jesus die Antwort. Aber auf welche Frage eigentlich? Ich bin inzwischen so alt, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass viele der evangelistischen Bemühungen in den 80er und 90er Jahren hinein von der Frage geprägt waren, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage war überhaupt nur sinnvoll, wenn man bestimmte Voraussetzungen akzeptiert hatte. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, es gibt so etwas wie Sünde. Drittens, Gott hat bestimmte Regeln aufgestellt und es ist ihm nicht egal, ob wir dagegen verstoßen. Und noch ein paar mehr. Da könnte man jetzt interessante Diskussionen führen, ob es in den 80ern nicht so längst viel zu spät war, von der Kenntnis dieser Voraussetzungen auszugehen, aber das ist ein anderes Thema. Heute lautet die Frage eher, wie bekomme ich einen gnädigen Chef? Oder wie in meinem Fall ab und zu, wie bekomme ich eine gnädige Ehefrau? Also, die Grundfrage ist für mich, wie vermittle ich die Inhalte des Christentums überhaupt? Früher ging es um die Fragen, wer, was und wann. Also, wer ist das eigentlich in den biblischen Geschichten? Was suche ich davon aus für eine Predigt? Und wann entscheidest du dich endlich für Jesus? Heute geht es mehr um die Fragen, wohin, warum und wie. Also das Nachdenken über Ziele. Wohin mit meinem Leben? Das Nachdenken über Sinn. Warum mache ich das alles hier eigentlich? Und das Nachdenken über Normen. Also, wie soll ich mich richtig verhalten? Das heißt dann aber, heute funktioniert die Vermittlung des Christentums eher über Lebensziele, Grundwerte und Ethik. Ich habe neulich versucht, für einen Kollegen die christliche Botschaft auf den Punkt zu bringen und in eine Sprache zu übersetzen, die womöglich zu intellektuell etwas anspruchsvolleren Fragen führt. Für mich sind die drei wesentlichen Grundwerte der christlichen Botschaft Wahrheit, Freiheit und Liebe. Und zwar alle gleichwertig, weil sie nur zusammen richtig funktionieren. Wie ein Hocker mit drei Beinen, der umfällt, wenn man eins der Beine absägt. Und ich glaube, dass sich in jeder Weise, wie Jesus uns dient und uns das Dienen vormacht, diese drei Werte verkörpert und verwirklicht werden. Der Grundwert der Wahrheit ist deshalb zentral, weil wir den Anspruch erheben müssen, dass Gott wirklich existiert. Dass wir keine illusionären Aussagen über das Leben und den Tod machen, dass wir uns und anderen nichts vormachen. Eben weil es um die wichtigen ethischen Entscheidungen in unserem Leben geht, die ernsthafte Konsequenzen haben. Diese Wahrheit ist der Anker in der Realität. Wenn ich die Wahrheit sage, ist das ein Ausdruck von Respekt gegenüber dem anderen und erst dann ermögliche ich dem anderen auch eine freie Entscheidung zwischen realen Alternativen zu treffen. Deshalb funktioniert Wahrheit nicht wirklich ohne Freiheit und sie funktioniert auch nicht ohne Liebe, die sich darin ausdrückt, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Der Grundwert der Freiheit zeigt sich darin, dass Gott uns immer die Wahl lässt, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Ohne Freiheit können wir nicht wirklich verantwortlich handeln. Ohne Freiheit gäbe es gar keine Sünde. Aber auch die Freiheit funktioniert nicht ohne Liebe. Und sie funktioniert nicht ohne Wahrheit. Wenn ich den anderen über meine wahren Absichten oder die Umstände belüge, dann lasse ich ihm nicht wirklich die freie Entscheidung. Der Grundwert der Liebe schließlich ist die zentrale Eigenschaft, die die Beziehung Gottes zu den Menschen kennzeichnet. Und auch menschliche Beziehungen können nur mit Liebe funktionieren. Wenn ich jemanden liebe, dann sage ich ihm die Wahrheit über mich und die Welt und ich lasse ihm dadurch die Freiheit, selbst zu entscheiden. Die Liebe belügt niemanden und sie zwingt niemanden. Deshalb ist das Christentum als Weltanschauung niemals zwingend. Es ist immer nur ein Angebot. Jede Form von Christentum, die zwingt, die bevormundet, die lieblos versucht, autoritäre Regeln durchzusetzen, ist ein falsches Christentum. Dass diese drei Werte im Kern der christlichen Botschaft sich gegenseitig bedingen und ausbalancieren, verhindert auch, dass wir es übertreiben und jeweils auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das geht nämlich auch. Wer sich zu sehr auf die Wahrheit fokussiert, der rutscht leicht in Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit hinein. Wer sich zu sehr auf die Liebe fokussiert, läuft Gefahr, den anderen zu bevormunden, nach dem Motto, ich weiß besser, was gut für dich ist. Und wer sich zu sehr auf die Freiheit fokussiert, der landet schnell bei Beliebigkeit und Gleichgültigkeit. Dadurch, dass ich im Moment in einer so anderen Kultur lebe, wird mir dann auch viel stärker bewusst, wie viele der christlichen Grundwerte bereits in unseren Strukturen und Institutionen stecken, ohne dass wir es groß merken. Das, was wir mit den Schlagworten Sozialstaat, Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte für selbstverständlich halten, ist geronnenes Christentum. All diese Strukturen sind Manifestationen christlicher Werte. Weil es alles für uns so selbstverständlich ist, vergessen wir das manchmal. Und wenn man manche Debatten, die hier geführt werden, mal von außen betrachtet, bekommt man eine andere Perspektive. Nur ein kurzes Beispiel. Wenn ich höre, dass unsere Gesellschaft von strukturellem Rassismus gekennzeichnet ist, dann muss man zugeben, da ist was dran. Es gibt genug Beispiele für diskriminierendes Verhalten und auch Beispiele für diskriminierende Strukturen. Gleichzeitig hatte ich immer ein ungutes Gefühl bei dieser Feststellung. Denn das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Denn unsere Gesellschaft ist eben auch gekennzeichnet durch strukturelle Nächstenliebe, durch strukturelle Gerechtigkeit, durch strukturelle Gleichbehandlung. Und zwar in einem Ausmaß, das einem erst dann bewusst wird, wenn man mal längere Zeit in einem komplett anderen System gelebt hat. Aber das soll hier jetzt keine politikwissenschaftliche Abhandlung über Gesellschaftsstrukturen werden, auch wenn es sich immer lohnt, mal darüber nachzudenken, was wir alles für so selbstverständlich halten, dass wir schon blind dafür geworden sind. Im Moment werden wir ja durch die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine ständig daran erinnert, wie schnell selbstverständliche Dinge verschwinden können, wie viele Menschen dort von einer Sekunde auf die andere ohne Strom dastehen, ohne Wasser, ohne ein Dach über dem Kopf. Manche sind verletzt, manche haben Angehörige und Freunde verloren und müssen um ihr eigenes Leben fürchten. Der Text für heute lautet: Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Was heißt dienen eigentlich? Ganz grundsätzlich: Ich tue etwas für andere, was ihnen gut tut. Und zwar nicht, weil ich das sowieso vorhatte und der Dienst am anderen eine Art Abfallprodukt ist von dem, was ich sowieso tue, sondern indem ich etwas tue, was ich im selben Augenblick eigentlich für mich tun würde oder könnte. Im Kern opfere ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Ressourcen für jemanden anderen. Wenn Petrus von uns fordert, dass wir uns als gute Verwalter der Gnade, die wir von Gott empfangen haben, zeigen sollen, indem wir anderen dienen, dann ist das einerseits ein Anspruch, den wir von klein auf von unserer Umwelt vermittelt bekommen haben und zugleich etwas, was wir als Kinder erst mühsam lernen mussten. Selbst zurückstecken, damit andere es besser haben, teilen lernen, auch wenn das bedeutet, dass ich hinterher weniger von dem habe, was ich teilen musste, das ist eine Leistung, die nicht selbstverständlich ist. Diese Idee, dass wir etwas opfern, das uns wichtig ist, weil es erst dann wirklich ein Dienst am anderen ist, finden wir schon früh in der Bibel. Man kann das Volk Israel als eine Opfergesellschaft beschreiben, denn sie haben diesen Grundgedanken, dass Dienen aus dem Akt des Opferns besteht, in Form des Tieropfers regelmäßig nachvollzogen und damit immer wieder eingeübt. Warum wurden Tiere geopfert? Darauf gibt es eine klassische Antwort in Form eines theologischen Schnellschusses: Weil das Tieropfer dafür sorgt, dass ein Gott, der sich über die Sünde der Menschen ärgert, besänftigt wird. Die Sache hat aber auch eine psychologische Ebene. Und ich finde es wichtig und sinnvoll, diese Ebene ein bisschen auszuleuchten, denn das macht es uns als modernen Menschen des 21. Jahrhunderts verständlicher, was da passiert ist und was das mit uns heute zu tun hat. Um dieses Konzept sozusagen für uns heute zu übersetzen: Tiere waren der wichtigste materielle Besitz, den die Israeliten hatten. Damit repräsentierten Tiere im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft, weil sie stellvertretend für die Nahrung von morgen und der nächsten Generationen stehen. Indem sie Tiere geopfert haben, haben sie symbolisch etwas, das ihnen wichtig ist, aufgegeben, um sich selbst immer wieder daran zu erinnern, dass eine bessere Zukunft nur dann möglich ist, wenn man bereit ist, heute etwas Wichtiges dafür aufzugeben. Das ist eine allgemeine Menschheitserfahrung. Und dieses Grundprinzip, ich muss etwas Gutes, Wichtiges, Wertvolles heute aufgeben, damit es morgen besser wird, wird über das Opferritual in das Bewusstsein der Gesellschaft getragen und wird auch über die Generationen hinweg kommuniziert. Aber dieses Opferritual war nicht nur die Kommunikation von Grundprinzipien in die Gesellschaft und in die nächste Generation, sondern es war natürlich auch und gleichzeitig und in erster Linie eine Kommunikation mit Gott. Diese Kommunikation mit Gott konnte auch scheitern. Wenn also Gott das Opfer nicht annahm, was man daran gemerkt hat, dass die mit dem Opfer verbundene Erwartung einer besseren Zukunft nicht eingetreten ist. Deshalb war es ja auch so wichtig, dass diese Kommunikation strengen äußeren Regeln folgte. Und deshalb brauchte man auch Priester, die sozusagen die Experten für die Kommunikation mit Gott waren. Die Juden opfern heute nicht mehr. Das war spätestens nach der Zerstörung des Tempels nicht mehr möglich. Das Opfer wurde aufgegeben. Oder vielleicht besser aufgehoben. Unsere Kommunikation mit Gott besteht nicht mehr im körperlichen Nachvollzug der Opferrituale, sondern im Aufgeben von Zeit und Aufmerksamkeit, die sich zum Beispiel auch in der Hinwendung zu Gott im Gebet zeigt. Zurück zum eigentlichen Thema der Predigt. Dient einander. Wenn man Dienst also richtig versteht, ist er im Kern eigentlich Opfern, in dem Sinne, dass ich etwas aufgebe, was mir wichtig ist, obwohl ich nichts dafür zurückbekomme, weil ich auch gar nicht erwarte, irgendetwas zurückzubekommen. Nun heißt es in unserem Text, dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat, so erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Gott möchte, dass wir dienen, weil Gott eben nicht nur uns als Individuen im Blick hat, sondern uns als christliche und menschliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft aus sehr unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich begabt sind. Wir neigen dazu, die Bibel mit unserem westlichen, individualistischen Blick zu lesen und vergessen dabei manchmal, dass Gott nicht nur zu uns als Einzelpersonen spricht, sondern dass Kommunikation mit Gott eine zutiefst soziale Veranstaltung ist. Die Gemeinschaft der Gläubigen und die Beziehungen der Christen zueinander und ihr Verhältnis zu ihren Mitmenschen sind dabei mindestens genauso wichtig wie die individuelle Gottesbeziehung. Und deshalb sind viele der Botschaften des Neuen Testaments an die Gemeinde als Gemeinschaft gerichtet. Nicht nur an geistliche Einzelkämpfer, als die wir uns heute manchmal verstehen. Und diese Gemeinschaft hinein, in diese Gemeinschaft hinein, sagt Gott, dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. Das ist nicht nur eine Aufgabe, die wir mehr oder weniger zähneknirschend abarbeiten, denn wenn wir unsere Gaben nutzen, um andere zu dienen, kann dieses gabenorientierte Dienen sogar Spaß machen. Wir können und sollten unterschiedlich dienen. Jeder nach seinen Gaben, jede nach ihren Gaben. Aber genau wie das Tieropfer im Alten Testament hat auch der Dienst am anderen Menschen eine psychologische Dimension, die durch die Resilienzforschung in den letzten Jahren erst so richtig zum Vorschein gekommen ist. Und jetzt kommt das Argument für die hartgesottenen Individualisten unter uns. Es ist nicht nur für andere gut, wenn ich freiwillig etwas aufgebe, das mir wichtig ist. Es ist auch für mich selbst gut, weil wir inzwischen wissen, dass uns Herausforderungen, in denen wir uns im wörtlichen Sinne verausgaben, auch und gerade solche, die uns momentan wehtun, stärker und robuster machen. Übersetzt in die Sprache der Sozialpsychologen heißt das, moralisch richtiges Verhalten ist eine Selbstverletzung des Egos, um sich langfristig resilienter zu machen. Und den psychologisch größten Gewinn ziehe ich daraus, wenn ich das mir wichtigste Gut opfere, weil ich das, was ich am dringendsten in der Zukunft will, heute in der Gegenwart in kleinerem Maßstab in kontrollierter Umgebung opfern muss. Jeder, der ernsthaft Sport treibt oder ein Musikinstrument lernt, der weiß das. Und jeder, der auf ein langfristiges Ziel spart, auch. Die psychologische Erkenntnis lautet, wer seine Gaben nur für sich selber einsetzt, weil er glaubt, dass er damit seine Ängste bekämpft und sein Leiden verringern kann, der vergrößert es nur. Nur wer freiwillig etwas aufgibt, also sich dadurch seiner größten Angst stellt, indem er das Wichtigste, was er hat, opfert, kann diese Angst überwinden. Wie beim Opfer ist auch das Dienen eine Form von Kommunikation. Denn Dienen hat immer auch einen Subtext, eine Metaebene. Indem ich diene, sage ich etwas, ohne es auszusprechen. Nämlich, du bist mir wichtiger als ich. Wir haben mit Jesus ein großes Vorbild, was das Dienen angeht. Und zwar grundsätzlich, aber auch ganz praktisch. Ich möchte das an drei Beispielen deutlich machen. Fangen wir gleich mit dem Zentrum des christlichen Glaubens an, mit der Kreuzigung Jesu. Was ist da eigentlich passiert, als Jesus am Kreuz für uns starb? Es gibt einen heftigen theologischen Streit darüber, ob dies nun ein stellvertretender Sühnetod ist, bei dem Jesus in erster Linie die Rolle des Opferlammes spielt, das geopfert werden muss, weil Gott ein zorniger Gott ist, der nun mal leider nicht über den langen Schatten seiner eigenen Regeln springen kann. Nach dieser Vorstellung musste Jesus geopfert werden, um der Regeln willen. Das ist wahrscheinlich die einzige Auslegung dieser Botschaft oder die einzige Botschaft, mit der die kleine jüdische Sekte der Christen der jüdischen Mehrheitsgesellschaft der damaligen Zeit erklären konnte, was da bei der Kreuzigung gerade passiert war. Weil das genau der Rahmen ist, in dem diese Mehrheitsgesellschaft gedacht und seit Ewigkeiten gehandelt hat. Regeln sind Regeln, Sünde braucht Opfer. Für viele Christen fasst diese Interpretation den Kern ihres Glaubens zusammen, auch heute noch. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es so schwer ist, glaubhaft von der Liebe Gottes zu reden, wenn sich diese Liebe im Kern durch ein Menschenopfer ausdrückt, das eigentlich ein Ersatz für das archaische Ritual eines Tieropfers ist. Wenn ich versuchen würde, auf diese Weise meinen islamischen Kollegen den christlichen Glauben zu erklären, würde ich damit ein völlig falsches Bild des Christentums zeichnen, weil ich damit oft ein Gottesbild bestätigen würde, das prima mit ihrem eigenen übereinstimmt. Ein Gott, der erstens strenge Regeln aufstellt und zweitens sein Wohlwollen vom Beachten dieser Regeln abhängig macht. Und wenn ich versuche, meinen normal säkularisierten Freunden und Kollegen aus der westlichen Welt zu erklären, dass das Christentum eine Weltanschauung ist, die ich für eine ziemlich rationale Sache halte, komme ich mit dieser Interpretation ebenfalls an meine Grenzen. Aber wie kann man die Kreuzigung dann verstehen? Schon im Alten Testament, also lange vor der Kreuzigung Jesu, fängt dort ein Prozess an, der das Tieropfer in Frage stellt. Dieses Ritual, das ja ein Prinzip verdeutlicht, auf eine höhere Stufe hebt und das sich parallel zur Entwicklung der jüdischen Gesellschaft vollzieht. Zwei Zitate dazu aus dem Buch Hosea, die diese Entwicklung beschreiben. Das erste stammt aus Hosea Kapitel 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und in Hosea 14, Vers 3 heißt es, bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm, vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Schon im Alten Testament beginnt also ein Umdenken. Die körperlich symbolisierte Kommunikation des Opfers, des Tieropfers, wird ersetzt durch die verbale Kommunikation. Man kann auch heute noch den Kreuzestod immer noch magisch und transaktional verstehen, wenn man so denkt und wenn man denn unbedingte Regeln für sein Leben braucht. Jesus nimmt stellvertretend alle Sünde auf sich und Gott braucht dieses Opfer, um seine Gerechtigkeit herzustellen. Aber der Kreuzestod Jesu funktioniert auch für Leute, die das magische Denken überwunden haben und begreifen, dass Jesus auf die krassestmögliche Weise vormacht, wie wir uns alle verhalten sollen, nämlich selbstlos zu dienen in dem Sinn, uns für die gute und richtige Idee zu opfern, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes aufzugeben. Diese Idee lautet, wir müssen keine Angst davor haben, uns aufzugeben, denn das ist im wahrsten Sinne des Wortes der Königsweg, um Leid und Egoismus in der Welt zu besiegen. Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer nicht an einen Gott glauben kann, der Tieropfer braucht und am Ende seinen Sohn für seine Regeln opfert, der kann den Kreuzestod Jesu nur als sinnlos ansehen. Ich glaube, wer den Kreuzestod Jesu als sinnlos ansieht, hat ihn grundsätzlich missverstanden. Jesus gibt nicht auf, sondern er gibt sich für uns auf. Jesus dient uns, indem er sich ganz aufgibt. Mein zweites Beispiel, wie Jesus uns ein Vorbild für das Dienen ist, ist eine Szene aus dem Johannesevangelium, über die wir vor zwei Wochen schon eine ganze Predigt gehört haben. Die gescheiterte Steinigung der Ehebrecherin. Ihr wisst schon, die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten Jesus eine Falle stellen, indem sie ihm eine Ehebrecherin vorführen und ihn fragen, was sie mit ihr machen sollen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was Jesus in dieser Geschichte alles nicht ist? Er macht sich nicht zum Ankläger, weil er sich nicht zusammen mit den Schriftgelehrten gegen die Ehebrecherin stellt. Er lässt sich auch nicht zum Richter machen. Er spricht kein Urteil über die Frau. Er wird auch nicht zum Helden gegenüber seinen eigenen Jüngern, indem er sich vor die Ehebrecherin stellt und sich auf eine theologische Diskussion mit den Schriftgelehrten einlässt, um diese rhetorisch zu vernichten. Er wird auch nicht zum Propheten, der die anwesende Menschenmenge ermahnt. Und eine Rolle, die so gar nicht zu ihm passen würde, die er aber mit jedem Recht hätte ausfüllen können, er wird nicht zu demjenigen, der den ersten Stein wirft, hätte er ja theoretisch machen können, sondern Jesus wird zum Diener aller Beteiligten. Er verkörpert in diesem Augenblick die Werte Wahrheit, Liebe und Freiheit. Das zeigt sich darin, wie er spricht und handelt, und zwar allen Beteiligten gegenüber. Er lässt den Steinigern die Freiheit. Niemand verliert sein Gesicht, weil Jesus niemanden konfrontiert. Und er entlässt die Ehebrecherin in die Freiheit. Er sagt ihr anschließend die Wahrheit, nämlich, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war. Und er lässt die Menge der potenziellen Steiniger die Wahrheit über sich selbst erkennen, nämlich, dass sie alle genauso Sünder sind wie diese Frau. Ein letztes Beispiel will ich erwähnen, weil es mir aus zwei Gründen vielleicht ein wenig näher ist als euch. Es ist die Episode in Johannes 13, in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Da unterscheidet sich das Jerusalem des ersten Jahrhunderts kaum von dem Wüstenland des Jahres 2022, in dem ich lebe, wo viele Leute mit Sandalen durch die staubigen Straßen laufen und dabei ganz schön dreckige Füße kriegen. Ich kann diese Szene auch deshalb gut nachvollziehen, weil ich mich immer noch daran erinnere, wie Joschko und ich vor etwa 30 Jahren mit einer Gruppe anderer Christen durch Südindien gelaufen waren, um die dortigen Gemeinden zu besuchen. Und zwar in traditionellen Klamotten und Sandalen. Und wir hatten am Ende genauso dreckige Füße wie alle anderen. Ich weiß bis heute, was für ein merkwürdiges Gefühl es war, als wir eines Abends vom Pastor und Missionsleiter die Füße gewaschen bekamen. Das war ein symbolischer Akt, aber auch ein ganz schön notwendiger. Was diese Szene aus dem Neuen Testament mit Jesus aber so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass Jesus, der von seinen Jüngern nicht nur als ihr Meister angesehen wurde, sondern auch als der Sohn Gottes selbst, sich erniedrigt und diese unreine Tätigkeit an ihnen vollzieht. Er wird zum Diener, indem er die Hierarchie auf den Kopf stellt. Er zeigt damit die Liebe Gottes und er wird damit auch zum Vorbild für uns. Zum Füßewaschen muss man nicht mal besonders begabt sein. Man muss sich nur bücken können. Wenn man sich die Karriere des Prinzips Dienen in der Bibel anschaut, kann man nur staunen. Es beginnt mit der Unterordnung der Menschen unter Gott. Die Menschen dienen Gott. In der Mitte der Geschichte geschieht etwas Unerhörtes. Gott wechselt die Rolle. Er wird vom Herrscher zum Diener an uns Menschen und zeigt uns dadurch, dass und wie wir zu Dienern an anderen Menschen werden können und sollen. Die Regeln des Herrschers wurden ersetzt durch das Vorbild des Dieners. Abschließen möchte ich mit einem Gebet, das ich neulich in einem Interview mit der Sängerin Amy Grant gesehen habe. Es lautet: Herr, führe mich heute zu den Menschen, die ich brauche, und zu den Menschen, die mich brauchen. Und lass etwas von dem, was ich tue, von Bedeutung sein. Amen.